Also ich habe nur so eine ganz kurze Schürze, ganz kurz, so nur mein Ding hängt raus.
Mhm.
Also die Schürze geht nur bis zum Knie. Weißt also du?
Und 10 Zentimeter lang, okay. Und zwischendurch hängst du mal ein bisschen stabil die Eichel in die Bouillabaisse. Und dann sagt deine Frau, ah, die Fischsuppe schmeckt heute aber irgendwie neu. Und dann sagst du, ja, das ist mit Geheimzutat. Ladies and Gentlemen, da sind sie wieder, der People-Pleaser Basti Bielendorfer und die menschliche Vagisan-Creme, Özcan Kosa, um euch ein bisschen zu verwöhnen. Na, wie geht es dir, mein kleiner Sonnenschein? Was war das? Bist du jetzt gerade in deine Socke gekommen, oder?
Ich hab eine neue Sprache erfunden, die heißt die Sprache.
Die Sprache, ja.
Kannst du, ja, weil warum kann man keine eigene Sprache erfinden? Warum also, kannst du nicht sagen, es gibt die, es ist Bielisch? Weißt du?
Bielisch finde ich ist ehrlich gesagt eine ganz schöne, ist eine schöne Vorstellung einer Sprache. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass manche Sachen, die du in den letzten Jahren hier so erzählt hast, als eigene Sprache gelten könnten. Kennst du es nicht mehr in der Grundschule, wenn so Mädchen, das war aber so ein Mädchending, dass die dann so eine Geheimsprache hatten?
Ja, oder die Löffelsprache, alles... Alter. Oh mein Gott, ich habe das gehasst.
Was ist denn die Löffelsprache?
Televi, Televi, Televo, Televa, Televis, Telefo, Telefa. Ich schwöre, genau, Alter, ich könnte so eine das zentrieren.
Das war das. Das stimmt. Und ich habe das nie gecheckt, was das sollte. Also
Hallo, ich habe das so gehasst. Ich so, halt's Maul, Alter. Hallo, wie, hallo, vor. Aber ich fand
manchmal
so,
muss ich dir wirklich mit Respekt sagen, du bist ein Genie, dass du sowas aus deinem Gehirn nach 40 Jahren rausholst. Respekt, wirklich. Ich hätte das Digga, niemals reproduzieren können.
Ja, die Bitches haben 10 Jahre lang neben mir abgelästert. Was soll ich? Das hat sich in mein Hirn eingebrannt. Ich habe das 10-mal gehört. Teleö, Telejan, Telefon, weißt du? Und als ob ich dumm bin. Als ob ich dumm bin. Teleö, Telejan, weißt du? Ah, nee, ah, die meinen nicht mich.
Okay, warte, ich bin so dumm, dass ich bis gerade, bis du es langsamer gesagt hast, nicht gemerkt habe. Ja, stimmt, Teleö, Telejan. Wir können ja mal eine Folge komplett in Löffelsprache aufnehmen, weißt du? Die ist dann halt 4 Stunden lang.
Ja.
Und die Leute müssen sich die selber zusammenreimen. So eine Art kryptische Folge, die keiner versteht. Wie so eine Sonderfolge in einer Serie, die keinen Sinn ergibt, weißt du?
Ja, das war, also, ja, jetzt gibt's ja WhatsApp. Jetzt können die sich ja schreiben geheim. Jetzt brauchen die das ja nicht mehr. Das war ja damals eine Lösung, im Klassenzimmer zu kommunizieren, ohne dass es die anderen blicken. Vor allem die Jungs sollten es nicht blicken. Weißt du?
Ja, aber eigentlich ist es ja, also so wie du es gerade erzählt hast, ist ja total durchschaubar. Es ist einfach immer nur Tele davor.
Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Also ich kann gerne mal gucken, wie die Löffelsprache funktioniert.
Die Löffelsprache.
Eigentlich wird es in Silben getrennt, soweit ich weiß. Warte mal, Löffelsprache. Eigentlich wird es ja in Silben getrennt. Aber mal gucken, ob jetzt vielleicht sogar, achso, ich habe gar kein Internet hier. Ja, keine Ahnung, Alter. Das ist halt so, das war halt so diese geheime Mädelskommunikation.
Ja, das war ja auch so, also heute ist es ja auch ganz anders geworden, wie Mädels aussehen zum Beispiel. Bei uns sahen...
Hier, ich hab's jetzt. Hier, okay. Da steht, sorry, dass ich unterbrochen habe. So wie gesagt, das ist eine Silbensprache oder Geheimsprache. Nach jedem Vokal wird die Silbe Vokal eingefügt. Also... Oma heißt Ölefo Malefa. Katze heißt Kalefa Zellefe. Alter, wie kompliziert.
Boah, Alter, da lerne ich ja lieber Japanisch. Er ist ja schrecklich. Ja, das würde ich ja nie hinkriegen, das überhaupt. Ich bin viel zu blöd. Keiner würde mich verstehen bei meiner Sprache.
Ja, Mann, Digga. Da lernst du doch lieber Mandarin. Du so, Fokka, ich höre Özcan, Tanke.
Wenn die Mädels in der 3. Klasse in Gelsenkirchen-Rothausen damals Mandarin gesprochen haben.
Mandarin.
Um uns zu Ich meine, wir haben ja schon oft über Sprachen der Welt gesprochen. Das Türkische ist ja ganz schön. Ist zum Beispiel für Kolumbianer wie meine Frau unmöglich zu sprechen, weil in Lateinamerika gibt es ja kein Ö und kein Ü. Die haben diese Buchstaben ja nicht.
Stimmt, ja.
Sie existiert nicht. Also sie kann so sagen, Özcan kann sie so gar nicht richtig sagen. Özcan. Weißt du?
Gell, die haben da das Problem, oder?
Was haben die für ein Problem?
Also in diesem Buchstaben, also in diesen Vokalen.
Ja, die existieren nicht. Also in deren Sprache. Es gibt kein Ö und kein Ü im Spanischen.
Ja,
und deswegen
ja,
ist für jemanden, der Spanisch spricht, Türkisch die absolute Hölle, weil es ja nur aus Ü oder Ö besteht, oder sehr viel zumindest. Es ist aber eine phonetisch ganz schöne Sprache.
Ja, es ist, und das Problem ist, also wir arbeiten ja mit Suffixe. Weißt du? Also mit Endungen.
Selber Arschloch. Ja, was ist Suffixe?
Suffix, also ein Suffix ist, wenn die Endungen des Wortes, also bei uns zum Beispiel, du sagst zum Beispiel meine Häuser. Okay, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ev heißt Haus. Evler, also du tust hinten ler dran setzen, heißt Häuser. Wenn du sagst meine Häuser, sagst du evler im. Wenn du sagst in meinen Häusern, sagst du evler im de. Wenn du sagst aus meinen Häusern, evlerim den. Also das ist alles immer ein Wort. Wir haben ein Wort, was zum Beispiel im Deutschen ein ganzer Satz ist. Und das sind diese Endungen, diese Suffixe oder Suffix halt in dem Fall, kann dann die ganzen Zeitformen, Personen,
aber
Plural,
das ist
Besitz,
auch schwer
Fälle.
Zu lernen, oder?
Nee, weil du das auf alles Besitz, auf alles anwenden kannst. Weißt du?
Ach so, weil man das einfach, weil man diese Suffixe sind immer gleich und die kannst du an alles dranhängen und die gelten
ja,
für alles dann.
Genau, du musst halt nur lernen, welche Suffixe, also für Gegenstände oder für Personen. Guck mal, wenn du sagst, okay, ich bin Özcan und wenn man sagt, ey, wo treffen wir uns? Dann sagst du zum Beispiel auf Deutsch, wir treffen uns bei Özcan. Aber im Türkischen kann man einfach sagen, Özcan da. Also
Özcan da. Das reicht schon?
Ja, mit wem gehst du? Özcan da gidiyorum. Weißt du so, also du kannst Gegenstände, Personen, also es ist, aber ich, im Deutschen deswegen, Alter, im Deutschen ist halt so dieses der, die, das und auch Genitiv, Dativ, es ist,
Digga. Das Deutsche ist, also allein zum Beispiel, das merke ich ja bei ihr immer, im Spanischen gibt es kein Neutrum, das gibt's gar nicht. Es gibt nur der und die. Und ja. Der und die, bei denen zum Beispiel, ist komplett vertauscht. Bei denen ist der Mond weiblich und die Sonne männlich. Es ist der Sonne, die Mond.
Ja, weißt du auch warum? Weil die Wahrheit kennen. Weil die ohne Wahrheit Sonne kann man nicht leben.
Oh, stabile Alpha-Männchen-Vibes werden hier ausgeschickt. Hast du das Reel gesehen, das ich geteilt habe am Wochenende von so einem Typen, der an seinem Essenstisch sitzt mit so einem Schnurrbart und so einem lustigen Toupet und dann so darüber redet, dass er die natürliche Ordnung befolgt und seine Frau ihm dann so Essen hinstellt?
Nee.
Das musst du ja mal reinbeamen, das ist richtig gut.
Ist es dein Wunsch?
Das ist mein Wunsch, ja klar.
Sei mal ehrlich. Aber wäre jetzt mal ehrlich, Basti, jetzt mal ganz ehrlich, würdest du jetzt, guck mal, jetzt, klar, Podcast ist jetzt an, läuft und so, man weiß, es hören einem Leute zu und man will dann so überkorrekt, aber eigentlich würdest du doch schon mal vorstellen, dass du so heimkommst und sagst, ich hoffe, das Essen ist schon fertig.
So mache ich das auch, ne? Weil ja, ich bin schon so ein patriarchalisches, misogynes Schwein. Also dann kommt die aus dem Keller hoch, da hat die hoffentlich alles vorbereitet und wenn nicht, dann, ja, dann ist aber die Hölle los, das kann ich dir was sagen. So kam das rüber bei diesem Reel, ohne Scheiß. Der Typ war, das war wirklich, das ist Comedy. Aber jemand hat gedacht, ey, das stelle ich ins Internet. Das ist top. Das könnt ihr euch hier auf meinem Insta-Profil angucken. Ist wirklich lustig, ja, weil der Typ sitzt da so mit seiner Rolex und dann sagt er so, ja. Also er moderiert das so an in die Kamera, weißt du, sie kommt so rein, stellt ihm so das Essen hin und küsst ihn dann so und dann sagt er so, ja, meine Frau macht mir warmes Essen, obwohl ich zwei gesunde Hände habe und das auch selber könnte. Ich so, ja, dann mach es doch, du Arschloch, ja, dann mach dir doch deine Spaghetti Bolognese.
Es gibt ja auch diesen Gamer, da gibt es immer so einen Typen, ich weiß nicht, das ist irgendwie so Ostblock und der zockt immer. Der sitzt an seinem Computer,
ja,
zockt
ja.
Und dann seine Frau sagt dann so, mein Mann liebt es, wenn ich ihm das Essen direkt zum Spielen. Jetzt ist er gerade am Spielen.
Und jetzt rasiere ich ihm den Rücken.
Genau. Weißt du, das ist ja klar, ist ja Klick.
Ja, aber okay, das ist glaube ich schon nicht ernst gemeint. Das ist Satire so im weitesten
Sinne. Ja, das ist Satire. Ja.
Aber die Nummer ist auf jeden Fall ernst gemeint. Also ziemlich wahrscheinlich ernst gemeint. Der Typ postet nur so Videos. Und das ist halt wirklich, wie er dann da so sitzt und dann sagt er so, ja, ich stelle mich jedem Konflikt, ob auf der Straße oder im Büro. Und ich kann, nee, sie kann ihre Weiblichkeit leben, weil ich meine Männlichkeit leben kann. Da denkst du, oh Mann, ey, das ist so. Okay, ey, whatever grinds your gears, wenn es dir gut gefällt, mach stabil, Bursche, aber das ist schon so ein bisschen 1955, weißt du? Also im Jahr 2025 zu kommen mit, stell mir mal das Essen hin und jetzt hältst du die Klappe, ist schon etwas, ist schon far stretch.
Ich bin aber ehrlich zu dir, Basti, würde jetzt zum Beispiel meine Frau arbeiten, also sie würde komplett arbeiten und ich würde nicht arbeiten, dann würde ich das so aufteilen. Also, dass ich kochen würde, aufräumen würde, Wäsche machen würde, wenn sie arbeiten geht.
Ja, voll. Aber in deren Welt ist ja nicht normal, dass sie arbeiten geht. Also das gäbe es ja gar nicht, sondern er muss ja arbeiten gehen, weil das ist die natürliche Ordnung.
Ja, dann ist es, das ist zum Beispiel nicht cool. Aber zum Beispiel bei uns zu Hause, ich koche immer. Kochen ist so mein Ding.
Auch in so einer Schürze, wo so, Schürze, wo so ein Muskelkörper drauf bekleidet ist, hinten frei und du hast nur so eine Muskelschürze an, ne?
Ich habe nur so eine ganz kurze Schürze. Ganz kurz, so nur mein Ding hängt raus.
Mhm.
Also die Schürze geht nur bis zum Knie. Weißt du? Also
10 cm lang, okay. Und zwischendurch hängst du mal ein bisschen stabil die Eichel in die Bouillabaisse. Und dann sagt deine Frau, ah, die Fischsuppe schmeckt heute aber irgendwie neu. Und dann sagst du, ja, das ist mit Geheimzutat. Da habe ich also, noch ein bisschen den Käse reingerieben. Mmh, lecker, lecker.
Boah, Alter, apropos Eichel, Alter. Ich war wieder beim Urologen, Mann. Ey, ich habe wieder diese Vorsorgeuntersuchung gemacht. Ich habe in meinen Kalender geguckt. Kennen Sie es? Ich bin morgens aufgewacht und dann war ich so, ja, cool, heute wird ein schöner Tag. Und dann auf einmal so, Ding, Sie haben 20 Minuten bis zu Ihrem Termin. Urologe,
oh, das hasse ich auch so, ne? Komplett verpenne, ey.
Ja, weil ich habe das vergessen, weißt du, weil wenn ich so einen Vorsorgetermin habe, dann bereite ich meinen Popo so drauf vor.
Klar, du musst ja auch deine kleine Rosette rasieren. Das ist ja bei dir wie die Stirn von einem Gorilla oder so, ne? Da ist ja schon wirklich richtig Busch drumherum.
Nee, im Gegenteil, gar nicht.
Wie, deine Rosette ist wie eine Tube in einem Spaßbad oder was ist ja Wahnsinn?
Ja, bei mir wie die Rutsche im Abenteuer.
Stehen auch immer so Leute hinten dran und warten, dass das Licht grün wird und dann geht's da rein.
Aber Digga,
diesmal war's schön?
Ey, nein, Mann, diesmal war's echt so, weil das so alles so unvorbereitet kam und ich so, fuck, weißt du? Ich bin dann so ganz schnell duschen gegangen und dann ganz schnell hingefahren. Und dann gewartet und dann kam ich auch noch sofort dran. Weißt du, weil ich habe mir gedacht, okay, wenn ich dann dort ankomme.
Du kommst so rein, der Raum voller Kerzen, im Hintergrund läuft mit der Jungs.
Oh mein Gott, Alter. Nee, aber das war echt, also so, also der hat die erst mit der Hand abgetastet, das war vollkommen in Ordnung. Aber dann das Ultraschallgerät. Boah, nee,
aber das Ultraschall, ach stimmt, dann schiebt er einem, nee, warte mal, aber... Hat er das Ultraschallgerät auch noch reingeschoben? Normalerweise.
Ja, ich habe ja Full Package. Nee, ich habe ja Full Package. Das kostet jetzt halt 70 Euro. Mhm. Er hat mir aber auch gesagt, dass sie gerade am Checken sind, dass das jetzt wirklich die Kasse übernimmt, alles. Aber das hat wehgetan, Mann. Dann habe ich zu ihm auch am Ende gesagt, so mit ihrer Hand, das fand ich noch schön. Aber danach. Diesmal hat so Aua gemacht.
Es gibt ja durchaus bei der Prostata, also es gibt ja Menschen, die das innerhalb ihres Sexualspiels, also heterosexuelle sowie homosexuelle Paare, die es innerhalb des Sexualverhaltens haben, dass man sich mal so ein bisschen an der Prostata rumfummelt. Und angeblich, ich weiß es wirklich nicht, ich bin da raus, das ist mir ein bisschen zu extrem, wenn man da halt richtig feste drauf drückt oder den richtigen Punkt findet, dann kommt man halt sofort. Und das ist immer meine größte Angst, weißt du, dass der Arzt bei dieser ganz kurzen Hafenrundfahrt so ganz aus Versehen an diesen Special Point in meinem Körper kommt, der wie so eine, weißt du, wie so bei so einem Supersucker, die Taste, weißt du, wirkt, dass ich dann auf einmal so einfach random...
Stopp, warte ganz kurz, aber warte jetzt, wie hast du diese Geschichte gerade angefangen? Manche Leute... was tasten die ab? Wie jetzt?
Ja,
was?
Prostata. Es gibt Leute, die die Prostata-Massage machen, glaube ich. Auch beim Tantra-Sex gibt es das. Also es gibt Leute, die schieben ihrem Partner den Finger im Po und fummeln ein bisschen an der Prostata rum, bis der kommt. Das ist durchaus nicht völlig unüblich. Und ich habe halt immer
Angst. Aber warum kommst du mir mit manche Leute? Halt deine Fresse, Alter.
Ja, wie manche Leute. Ich bin im Gegensatz zu dir sexuell vorgebildet, verstehst du? Ich bin nicht wie du irgendwann mal mit 25 ins Laufhaus gelaufen, hab gesagt, geben Sie mir, was Sie hier haben. Sondern ich hab mich eingelesen vorher.
Stopp, warte mal ganz kurz. Warte, willst du mir jetzt sagen, so Özcan, ich bin nicht so wie du? Ich bin nicht so wie du, ich bin sexuell offen. Ich habe mir schon ein paar Mal meinen Finger in den Arsch geschoben. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen,
erlebst das. Nee, habe ich nicht, aber ich sag dir, mir ist es nicht vertraut. Ich weiß aber, dass es das gibt. Und ich habe halt immer bei dieser Untersuchung vom Arzt Angst, dass wenn er geht ja so ganz kurz, es geht ja darum, letztlich bei der Prostata-Untersuchung, die große Hafenrundfahrt nennt man das ja auch, er schiebt dir den Finger in den Popo ganz schnell und er fühlt halt, ob die Prostata rund ist, ob sie irgendwelche Auffälligkeiten hat, ob sie vergrößert ist, ob sie verhärtet ist. Das dauert 5 Sekunden. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Punkt trifft, an dem du instant einfach absahnst.
Ja, jetzt, natürlich, Basti. Das ist so ein Knopf. Und wenn der den drückt, dann beginnt bei dir die Waschanlage. Ist ja klar. Du Vollidiot. Also ich kann dir nur eins sagen, er hat diesmal wieder zu mir gesagt, meine Prostata ist die eines 19-Jährigen.
Wow.
Machine Gun. What's up, party people in the place to be. I like big butts and I cannot lie.
Die Prostata eines 19-Jährigen. Naja, also die meisten oder sehr viele Männer, mein Großvater zum Beispiel auch, entwickeln im hohen Alter, also über 70, irgendwann Prostatakarzinome. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Wenn man das im hohen Alter bekommt, ist es nicht harmlos. Es ist aber deutlich weniger gefährlich als jetzt in dem Alter, in dem wir gerade sind, weil wir eine höhere, die meisten Krebserkrankungen sind im hohen Alter weniger gefährlich. Nicht alle, aber die meisten, weil die Zellteilungsrate anders ist. Umso jünger du bist, umso höher ist die Zellteilungsrate. Das ist unter anderem auch in Anführungszeichen der traurige Grund, warum Krebsverläufe bei Kindern oft sehr schnell sind, aber auch warum Kindern zum Beispiel, das habe ich in meinem näheren Bekanntenfeld leider miterleben müssen, bei Leukämie und so, warum man denen zum Beispiel für so einen kleinen Körper viel mehr zumuten kann, sagten die Ärzte. Das ist jetzt nicht mein Wortlaut, sondern das ist das, was die Ärzte zu den Eltern meiner Freunde sagten, zu den Eltern von dem Kind, dass halt ein Kind in der Lage ist, das besser zu verpacken. Also
die
auch eine starke Chemotherapie. Der Genesungsprozess ist schneller, ne?
Schneller, ja, weil der Heilungsprozess halt,
genau.
Wusste ich nicht, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also,
wo wir gerade bei Kindern sind, weißt du, was die allernervigste Person im ganzen Internet ist? Viele werden jetzt hinter dem Hörer, ich habe diese Woche wieder Kommentare zu unserem Podcast gelesen, werden sagen, das ist natürlich richtig, aber Platz 1 noch vor mir als nervigste Person des Internets.
Naja.
Ist diese Treadwife-Alte, die immer alles selber macht. Kennst du die? Die hat so eine ganz komische Stimme und die macht alles selber. Alles. Also alles. Wirklich alles. Die hat immer so 2 Kinder auf dem Arm und dann sieht man so eine Küche, die auch so aus so Bauernholz ist und sie ist so angezogen, so ein bisschen so amischartig, also in so einem Kleid, so blaue Kornblumenblaues Röckchen und so. Und sagt sie so,
ja.
Heute habe ich mich entschlossen, für meinen Mann einen Kuchen zu backen.
Und aber die macht doch alles so Natur.
Die macht mich aggressiv.
Aber die ist doch mega.
Oh, es macht mich aggressiv. Wirklich.
Warum?
Und deswegen habe ich zum ersten damit begonnen, einen Mörser zu schlagen aus einem Granitblock. Und dann siehst du sie, wie sie so in so einem Mörser dann so das Korn klein macht. Und natürlich benutze ich keinen raffinierten Zucker. Sie redet immer so, als hätte sie gerade einen schlimmen Schlangenbiss erlitten und wäre kurz vor der Volllähmung. Und dann sagt sie sowas wie, und sie hat mittlerweile 3,5 Millionen Follower oder so. Ist unglaublich. Also auf jeden Fall sehr viele
Aber
Follower.
Aber ich finde die voll cool. Weil die so Nature, weil die das so,
ja,
weil es so real ist, weil die halt so keine... Also back to the roots, weißt du?
Ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist eine... Also mir haben viele Leute, ich habe das mal irgendwann im Internet erwähnt, da haben mir ganz viele Leute geschrieben, dass das eine Masche ist und dass sie früher ganz anders geredet hat und auch ganz anders drauf war und dass sie dann irgendwann gecheckt hat, mit dieser etwas schrägen Art kann man halt Leute anlocken. Und die verkauft halt mittlerweile Sachen, ne, die sie macht.
Ja,
so. Also sie hat, eine Marke draus gemacht. Aber die Art, wie die das präsentiert, macht mich wahnsinnig. Wirklich, es macht mich, ich kann dann nicht eine Minute, letztens hat sie Schokoladenpapier hergestellt, um ihre frisch gemachte Schokolade einzupacken. Und dann siehst du ihr dabei zu, wie sie das Papier presst. Immer ein Kind auf dem Arm. Natürlich, Kind muss in der Kamera sein.
Wie heißt die nochmal? Wie heißen die?
Selim, Selima, ich weiß es nicht genau. Ist auf jeden Fall die Mutter aller Tradwives. Wir sind ja zurück in Zeiten der Tradwives, Traditional Wives, weißt du so.
Wie schreibt man
Frauen
die mit C oder was?
Natürliche Ordnung bekommen. Boah, ich weiß, nee, ich glaube, dass die sogar türkisch-arabischstämmig ist oder so. Ich weiß es nicht, aber ich
ach
glaube,
so, jetzt wieder gleich in meine Richtung, ne?
Okay. Ja, muss schon. Warte mal.
Selima.
Ja, nee, das war jetzt meine Vermutung. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Da müsste ich ein bisschen suchen, bis ich das finde. Viele werden sich jetzt an den Kopf packen, werden es natürlich sofort wissen. Unsere Hörer wissen ja sowieso immer alles. Man darf keine Ungenauigkeiten darbieten. Dementsprechend, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Aber jeder kennt sie und die macht mich komplett wahnsinnig. Ich habe heute überlegt, dass ich ein Maisbrot backe. Deshalb habe ich schon vor 6 Jahren ein Maisfeld in meinem Garten angelegt. Und denkst immer so, mein Gott, wer hat Zeit für diese Scheiße? Also ich finde Leute, die natürlich kochen, echt voll okay, aber bei der hat das schon so satirische Anteile, dass du so denkst, das kann doch nicht ihr Ernst sein, Digga. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Also jetzt nimm doch einfach Jodsalz aus dem Supermarkt. Du musst doch jetzt nicht ins Erzbergwerk laufen und Salz abschlagen. Also jetzt ist doch wirklich mal gut. Also, die geht den Extrameter, das muss man mal wirklich sagen, das ist schon beachtlich.
Aber was stört dich jetzt an ihr? Also stört
Boah,
dich
die Betonung
die Art,
macht mich wahnsinnig.
Stört dich, dass
diese
sie,
Betonung.
Diese nein, Naturprodukte ach, ja. oder stört
nein,
sich, dass sie
ist ja alles
heiß
okay.
ist und du sie nicht checken kannst?
Das ist auf jeden Fall, nee, das ist schon richtig, das gehört
nee, sag mal, was stört dich? Ihre Art stört dich?
Nee, ihre Art nicht, aber die Art der Betonung und natürlich dieses Bild, was da vermittelt wird, finde ich auch antiquiert, aber das soll jeder für sich leben. Also wenn du meinst, irgendwie sehr traditionell zu leben, so bauernmäßig aus dem 17. Jahrhundert, dann macht das halt. Also jeder kann ja, das ist ja das Schöne, dass mir schreiben ja auch viele Leute Hassnachrichten, was ich jetzt wieder irgendwas gesagt habe. Und ich denke immer so, erstens ist mir egal, was du schreibst, zweitens, es ist nur meine Meinung. Du hast eine andere Meinung, verstehst du? Oder Leute schreiben dann so, kennst du das nicht, wenn du einen Podcast, wenn du einen Stand-Up-Auftritt hast und dann steht in dem Video, ist nicht lustig oder so und dann finde ich nicht lustig. Who cares, ob du das lustig findest? Ist doch völlig egal. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass sich Leute ins Internet setzen, sich was angucken und dann schreiben, nö, habe ich jetzt aber in 10 Minuten nicht gelacht. Wenn ich nicht lache, ja. mache ich es nach 20 Sekunden aus.
Ich sag
aber
dir
ich würde
warum.
Mir nie die Zeit nehmen, mich hinzusetzen und irgendwas zu schreiben dazu. Das ist so absurd irgendwie.
Ja, weil die Negativität, die Wahrscheinlichkeit, wenn du was Negatives schreibst, was Negatives berichtest oder negativ bist, ist höher, desto Anhängerschaft findest, wie wenn du positiv bist oder was Positives schreibst oder positiv berichtest. Es ist einfacher, weil die dann ihre Likes bekommen. Verstehst du? Also wenn du jetzt einen Hasskommentar...
Das kann ein Stück weit wahr sein, ja klar.
Ja, das ist so, weil deine Hoffnung ist ja in dem Moment, dass du Likes bekommst. Weißt du?
Ja, geht. Also wenn du jetzt unter einen sehr erfolgreichen Comedian wie Teddy oder so schreibst, dass der total scheiße ist, kriegst du weniger Likes, als wenn du schreibst, dass das lustig war. Also das stimmt auch nicht immer.
Ja, aber dein Like, dass es lustig ist, geht eher unter, weißt du? Aber es gibt halt auch Leute, und es gibt ja auch Bots, weißt du? Das musst du halt auch sehen. Es gibt ja auch generell Bots, die selber ihre eigenen Traffic erhöhen wollen, indem sie halt, ich glaube, das gehört ja auch zum Algorithmus. Weißt du, wenn du etwas kommentierst und dein Kommentar viele Likes bekommt, dann wirst du halt als wichtig eingestuft.
Ja, also die ganze Like-Welt hat uns ja sowieso ein Stück weit, also dieses Liken und Statistiken darüber, wer was gesehen hat. Und ich bin davon auch genauso beeinflusst wie jeder andere. Auch ich gucke, wie viele Leute haben einen Beitrag von mir geguckt oder wie viele Leute haben, ist das gleiche wie die Quote von Bratwurst und Baklava. Ötze, bevor wir es vergessen, das dürfen wir nicht vergessen, ganz kurz. Bratwurst und Baklava live ist gerade in Vorverkauf gegangen, vor ungefähr 20
ja.
Minuten.
Stimmt, aber heute ist ja Montag.
Ja, also heute ist Montag, Mittwoch kommt diese Folge raus. Wir sind wieder in Köln für das Köln Comedy Festival.
Genau.
Als Teil des Köln Comedy Festivals. Das heißt aber nicht, dass das irgendwas an unserer Show ändert. Wobei wir ja auch nicht wissen, was wir machen. Aber wenn ihr Bock habt zu kommen, diesmal sind wir nicht in der Stadthalle, sondern in den Satori-Sälen, die hoffentlich im, wann ist es? 30.10. glaube ich. Ne? 30.10. Da müssen wir uns auch keine Sorgen um die Belüftung machen. Weil letztes Mal, als wir live gespielt haben, war es ja dann doch ein bisschen warm im Juni.
Ein bisschen ist gut, Alter.
Das wird in Satori-Sälen, glaube ich, nicht so ein Problem sein. Und wenn ihr Bock habt, jetzt Karten zu kaufen, dann gebt mal einen Bratwurst und Baklava live im
30. Oktober,
Köln Comedy Festival. 30. Oktober. Wir bereiten was vor. Wir haben ja die letzten beiden Shows sogar auf Video aufgenommen.
Ja, haben sie immer noch nicht gepostet.
Haben wir immer noch nicht gepostet, aber das bewahren wir uns noch auf. Zum Beispiel unsere große Music-Performance in dem zweiten Abend, die war auch sehr gut.
Digga, haben wir im Sommer aufgenommen. Wann wollen wir das posten? Im Winter. Das kommt nie gut an. Sommersachen im Winter zu posten. Stell dir mal vor, La Vida Loca würde Musik-Release machen im Winter.
Wer ist La Vida Loca?
Ja, der Song.
Also Living La Vida Loca. Ricky Martin gealtert wie frischer.
In the fucking
Ricky Martin wirklich gut gealtert. Wow, ja, hab ich letztens gesehen. Immer noch ein bildschöner Mann. Mein Gott. Mhm. Da ist der Frauenwelt wirklich was entgangen, als der entschieden hat, dass er das nicht will. Wirklich ein Leckerchen vorm Herrn. Also das muss man sagen. Ricky Martin muss um die 60 sein jetzt.
Der hat sich auch entschieden, gell?
Er hat es wahrscheinlich entschieden. Er hat dann morgens gewürfelt und gesagt,
der ist morgens aufgewacht, der so eigentlich schwul sein,
Ja,
der hat es halt nie geoutet.
Naja, hat sich ja dann geoutet, ne?
Und ich finde, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Basti. Ich würde an deiner Stelle.
Für mein Outing, dass ich endlich die Community. Ja, ich bin offen für alles. Das ist völlig klar. Also bei mir darf jeder die Prostata mal massieren. Ich bin da auch alles. Also das ist offen für alles. Aber ich finde es gut, also ich fand es mutig, dass der sich geoutet hat, weil du darfst ja nicht vergessen, dass jemand wie Ricky Martin, der als Inbegriff des Latin-Lovers und Sexsymbol gilt und galt, natürlich eine Fanbase hat, die er damit verschrecken kann. Also es gibt ja nun mal einfach Jobs, wo man aus taktischen Gründen glaubt, man müsste diese Information verschweigen. Wir müssen nicht über den Profisport reden, Fußball, Boxen etc. Aber halt auch im Bereich, also Comedy interessiert keinen, gefühlt. Also wenn jetzt ich sagen würde, ich bin schwul, dann würden die Leute sagen, who cares? Aber wenn ich jetzt wenn ich, mich will eh keiner ficken, egal welche.
Ich wollte gerade sagen, bei dir ist auch egal, ob das du sagst, dass du hetero bist. Dann sind alle so, okay, who cares?
Wenn ich sagen würde, so du Mist, dann würden vielleicht ein paar Ziegen mir eine Insta-PM schreiben, aber sonst nichts. Jedenfalls, aber es gibt halt Jobs, zum Beispiel so Latin-Lover-mäßig, also wenn du so Popsänger bist, da kommt das dann halt einfach nicht gut an, weil du halt nun mal eine gewisse Zielgruppe bedienst, die du dann Gefahr läufst zu verlieren, weil die sexuelle Fantasie, die damit verknüpft ist, halt nicht mehr da ist dann.
Stimmt, ja, das stimmt.
Courtney Dieck damals, Eloy, war schwul und musste das verstecken. Das weiß ich noch in den 90ern und es gibt, glaube ich, auch im deutschen Pop- und Musikbetrieb einige, die da bis heute nicht zu stehen können oder auch in unserem Job, als es noch ein, in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, bitte nicht wieder falsch auslegen, nicht meine Meinung, sondern zu der Zeit, als Skandal gewesen wurde, zum Beispiel Happe Kerkeling ist ja damals, heute ist er ein völlig offen, schwul lebender Mann und völlig in Ordnung und zu Recht, aber Anfang der 90er, wo er unglaublich bekannt war, hat er das für sich behalten wollen. Und dann wurde er ja von jemand anderem geoutet, von Rosa von Braunheim in einer Fernsehshow. Und Rosa von Braunheim ist so ein homosexueller Filmemacher, der auch so Kunstprojekte in den 70er, 80er Jahren gemacht hat. Und der hat halt dann einfach in der Fernsehshow, ich glaube es war der heiße Stuhl mit, ich weiß nicht mehr wie es hieß, aber jedenfalls er war in irgendeiner 90er Jahre Fernsehshow und hat dann einfach homosexuelle Prominente aufgezählt. Ich glaube auch Biolek. Und das finde ich schon hart. Also ich finde, jeder Mensch hat ein Recht, das für sich zu behalten und jeder Mensch hat ein Recht, das für sich preiszugeben. Aber jemand anderes sollte das nicht tun.
Also das hat doch auch Jelis gemacht, glaube ich.
Jelis
Kotsch, die ist auch so ein Reality-Star.
Ja.
Und die Jelis hat doch auch, Kotsch.
die hat auch jemanden geoutet.
Wen denn? Calvin Yannick, Klein?
Yannick heißt er, glaube ich. Mit dem war die selber mal. Hatte die, glaube ich, was bei Make Love, Fake Love. Aber ich glaube, dann hat sie enthüllt, jetzt im August, Ende August oder Anfang September war das, dass er schwul ist.
Wie? Und sie hat ihn geoutet?
Ja, sie hat ihn geoutet. Sie hat dann in irgendeinem Interview oder in irgendeiner Show hat die dann gesagt, dass er schwul ist.
Yannick Kontalis, ich lese es gerade.
Ja.
Yannick Kontalis. Ja, das, da befinden wir uns natürlich in einer, also ich habe eben über wirkliche, aus meiner Sicht, Legenden wie Kerkeling oder Biolek gesprochen, da befinden wir uns jetzt sagen wir mal, ein paar Straßenbahnstellen weiter.
Ja, aber es ist ja
trotzdem.
Ich kenne
diese beiden Menschen nicht so gut, aber auch das.
Das hat
nicht
ja
cool.
Nichts mit, das hat jetzt nichts mit Öffentlichkeit und Fame zu tun. Ich glaube, wenn ein Mensch das für sich behalten möchte und es einfach ein paar Leuten anvertraut oder die das wissen, ist
nein,
ja egal, ob der berühmt ist oder nicht.
Dir.
Da kann ja
völlig
auch der Bäcker sein.
Man sollte andere Menschen nicht outen. Also, das ist. Gibt es keine Diskussion darüber? Das Recht an deiner sexuellen Identität steht alleine dir zu. Punkt. Und das finde ich, ich würde mir wünschen, dass wir ins Jahr 2025 jetzt mal in Zeiten wären, in denen sich zahllose homosexuelle Profisportler bekennen würden. Aber es passiert ja dann doch immer erst mit einer enormen Verzögerung. Also
ja,
im Fußball Hitzelsberger erst nach der Karriere, bei der Formel 1 Ralf Schumacher erst nach der Karriere. Das ist schon krass, ne?
Ja, ich glaube, es ist halt einfach gesagt, aber das spielt ja nicht nur die Öffentlichkeit eine Rolle. Das spielt ja auch Familie, Freunde, Bekannte. Das spielt ja alles eine Rolle, glaube ich. Weißt du, du kannst ja allein nur Eltern, dass sich viele Leute wegen ihren eigenen Eltern, vermute ich, nicht trauen, das öffentlich zu machen.
Ja, aber also im Profisport glaube ich, dass da sehr oft, sehr, sehr oft ökonomische Interessen vorstehen, sozialer Druck. Und es gibt ja auch durchaus, ich sag das jetzt mal so, Volldeppen wie Lehmann, ein ehemaliger Nationaltorwart, der mal gesagt hat, er möchte mit solchen Leuten nicht in einer Dusche duschen. Oder du denkst, ja, also wenn du solche Aussagen noch frei in eine Kamera sagst, was erwartest du denn dann, wie deine Teamkollegen, die vielleicht verschlossen homosexuell sind, sich fühlen? Also es gibt ja einfach Statistiken darüber, wie viele Männer homosexuell sind, wie viele Frauen lesbisch sind. Und also ungefähr Statistiken. Und das heißt, allein im deutschen Profifußball müssen es Dutzende an homosexuellen Männern sein. Und kein einziger davon outet sich. Was mit unterschiedlichen Gründen zu tun hat. Familie, glaube ich, steht da in den meisten Fällen erstmal hinten an, weil ich glaube, der engere Familienkreis weiß es dann doch. Aber ich glaube, dass erstens natürlich, das war das, was ein Hitzelsberger auch sagte etc., Angst davor, beschimpft zu werden im Stadion von betrunkenen Fans. Ne? Also,
oh, stimmt, ja, das kommt auch noch dazu.
Ja, also es wird ja als ein Malus gesehen aus irgendeinem Grund, die sexuelle Orientierung. Und wenn dann irgendwie das halbe Stadion brüllt, Schwuli, Schwulette oder sowas, dann ist das natürlich, da brauchst du schon einen breiten Rücken, um das auszuhalten. So, weil du wirst ja vom gegnerischen Team oder von den Fans des gegnerischen Teams mit jeder Art von Beleidigung überzogen. Schwarze Spieler werden Bananen hinterhergeworfen.
Das ist so hart, Alter, Digga. Das ist
schrecklich.
Also jetzt müssen wir klar, also die Sexualität spielt eine Rolle, aber du könntest. Natürlich ist das etwas, was dich beeinträchtigt, weil das ist ja dein Way of Life. Du willst vielleicht auch mit der Person, die du liebst, Hand in Hand. Ist ja jedem seine eigene Entscheidung, wie er das. Aber man will sich nicht verstecken. Aber Rassismus ist nochmal ein ganz anderes Level. Verstehst du? Das kannst du ja nicht ablegen. Du kannst ja deine Herkunft nicht ablegen. Oder du kannst ja nicht entscheiden, dass
ich
du
weiß
deine
nicht,
Herkunft
ob man da Relationen zu... Weißt
nee,
du,
brauchst
du da
nee,
Relationen
ja,
zu ziehen, aber
du, Ja, Digga, aber du musst jetzt mal...
Du kannst nicht verbergen, dass du dunkelhäutig bist, du kannst aber theoretisch verbergen, dass du homosexuell bist. Das macht es aber nicht besser oder schlechter.
Nee, es macht nicht... ich sag nicht, dass es etwas besser macht oder schlechter, aber das ist halt auch, Alter, in der heutigen Zeit, Digga, stell mal vor, du spielst für eine Mannschaft und die werfen dir Bananen zu...
Ja.
Und wir brauchen jetzt auch nicht,
muss das sein, ne?
Ja, man muss es ja auch nicht vergleichen. Ich meine, in Deutschland wurdest du 1960 noch festgenommen, wenn du schwul warst. Weißt du? Also, oder in den 70er Jahren sogar auch.
Paragraph 175. Also, du wurdest in den 70er nicht mehr festgenommen, aber es war, ich glaube, 75, warte mal, wann wurde, lass mal nachgucken. Ich frage mal ganz kurz.
Also Freunde von mir, die sind ein schwules Ehepaar, die sind von der Uni geflogen, weil sie schwul waren. Damals. Ja. Weil das
wann
rauskam.
Wurde Paragraph 175 abgeschafft? Das weiß ich wirklich nicht aus dem Kopf, warte mal. Aber es ist schockierend spät. Blablabla. Schauen wir mal. Zwischen mir an. Erste Reform in Westdeutschland war 1969. Die Strafbarkeit wurde eingeschränkt. Dann 73 und die endgültige Streichung dieses Paragraphen im Strafgesetzbuch, also dass sexuelle Handlungen zwischen Männern verboten sind oder unter Strafe stehen, war 1993.
94, ja.
Kannst du dir das vorstellen? Da war ich 10 Jahre alt. Also bis dahin war es faktisch ein Straftatbestand, schwul zu sein. Oder?
Ja, das meine ich ja. Also, weißt du, wir müssen jetzt nicht immer so tun, als wären wir voll die offene Gesellschaft immer gewesen, weißt du? Also hier war es ja vor ein paar Jahren. Ich habe letztens sogar noch auf TikTok ein Video gesehen, wo der Bahnhof Zoo, an dem homosexuelle Männer, also kam so, hier ist der Bahnhof Zoo, die abscheulichen Taten der homosexuellen Männer, so typische 50er, 60er Jahre Stimme, die dann so darüber berichtet, weißt du, so Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und hier führen sie ihre abscheulichen, sodomistischen Schandtaten durch, weißt du? Und
ja, Wahnsinn.
Es war halt einfach eine andere Zeit. Aber ich denke also auch bei Rassismus, Alter, weißt du, ich hatte letztens auch das Gespräch mit einem Freund von mir. Der Rassismus, den wir hier haben und den Rassismus, den ich jetzt zum Beispiel als Türke durchgemacht habe, wenn ich den vergleiche mit dem Rassismus, den Schwarze durchmacht, Alter. Die haben kurz mal den Turbo-Booster. Weißt du?
Den Turbo. Den ja, hast du einen Turbo-Booster für Rassismus.
Alter, weißt du, bei mir könnte man, du läufst vorbei, da könnte noch Italiener sein, könnte noch das, aber bei einem Schwarzen ist halt ein Schwarzer. Das ist dann für viele so, hey, Tür auf, Tag, Tür zu, ja, ich will den nicht sehen. Oder ist schon heftig. Überleg mal, du spielst für diese Mannschaft und
ja,
die beschimpfen dich, Alter. Obwohl du für den ihre Mannschaft spielst so und werfen dir Bananen zu. Überleg mal, der Typ muss ja schon zu Hause die Entscheidung treffen, dass er eine Banane mitnimmt. Für diesen Akt. Verstehst du?
Also, die wenigsten Fußballfans kommen mit Bananen ins Stadion.
Ja, absolut.
Ich meine, klar, ist gut für den Magnesiumhaushalt und Kalzium und so, aber ich glaube, dass die meisten eher doch eine Kanne Bier in der Hand haben. Ja, das passiert heute noch. Das passiert einfach heute noch, dass das so ist. Und das ist beschämend für alle Beteiligten und das ist einer der Gründe, warum ich glaube, Profisport, also egal, also es gibt so ein paar Sachen, wo ich wirklich nicht unterwegs sein möchte und im Profisport möchte ich eigentlich auch nicht nur der Druck, also der innerhalb des Sports stattfindende Druck zu leisten und Leistung zu bringen, sondern besonders bei Teamsportarten dann noch den Hass des anderen Teams, der anderen Teammitglieder, also der Fans vom anderen Team zu ertragen.
Ja.
Plus, wenn du angreifbare Stellen hast, aus der Sicht des anderen Teams, wie zum Beispiel, dass du dunkelhäutig bist, dass du schwarz bist, dunkelhäutig bist, dass du dann auch noch rassistisch beleidigt wirst.
Ja, Bro, guck mal, als Fußballer, du fällst ja nicht gleich in die Bundesliga. Also ich meine, du arbeitest dich sehr hoch und jeder, der Fußball spielt, der weiß, das Heftigste ist die Kreisliga. Weißt du, also die fangen ja wirklich mit der härtesten Schule an. Du fängst ja unten an. Wenn du, oder du kennst es zumindest, weißt du, aber Kreisliga ist halt, Alter, da geht's halt richtig ab. Der Schiedsrichter kriegt einen Dänemann Faust mit, danach gibt's Schlägereien, die Fans stürmen und je höher du kommst, desto entspannter wird es, weil ich glaube so, wenn du dann in der Bundesliga bist, klar hast du noch die jeweiligen Ultras oder Hools, aber die haben ja eher einen Clinch unter sich und nicht mit den Spielern. Aber ich glaube, so Rassismus an sich, das kann halt nur jemand richtig beurteilen, der das halt selber erlebt hat. Weißt du? Also, was für ein Gefühl das ist, weil oft wird es ja so runtergespielt.
Du hast ja auch Rassismus sagt, erlebt, also ja, ohne jetzt ja, Profisport.
Ja, ich hab's jetzt ohne Profisport, aber ich glaube halt auch, weißt du, weil manchmal heißt es ja, ja, jetzt übertreib mal nicht, ja, so schlimm ist es ja nicht. Aber du kennst dieses Gefühl ja nicht. Also ich meine jetzt nicht dich damit, aber ich meine mein Gegenüber. Du bist ja sehr empathisch in dieser Geschichte, aber dein Gegenüber weiß ja nicht mal, wie sich das anfühlt. Weil du kannst ja nichts dafür. Das ist ja keine Entscheidung, welche du getroffen hast. In keinster Weise. Du bist ja nicht, so wie wir vorhin gesagt haben, du wachst ja nicht morgens auf und sagst, nun, ich entscheide mich, der türkischen Volksgruppe anzugehören. Oder heute lege ich meine schwarze Haut an. Weißt du, du bist so. Und deswegen ist es für dich persönlich das Normalste der Welt. Aber für dein Umfeld, und das ist das, was du nicht verstehst, ist es ein Fehler, dass du so bist. Und das macht nicht Klick in deinem Kopf. Das macht einfach nicht Klick, weil du verstehst nicht. Du läufst an der Wand vorbei, da steht Türken raus. Und du denkst dir, warum? Du überlegst dir als Kind, hä, warum? Du verstehst es nicht. Und das ist ja etwas, was dich seit deiner Kindheit also begleitet. Weißt? Und diese Form, und du denkst immer, ich bin zweite Klasse Mensch. Deswegen haben so zum Beispiel in meiner Erziehung war das auch immer so, dass mein Vater mir gesagt hat, sag ja nichts. Sei immer höflich.
Dein Vater hatte immer Respekt vor Regelbrüchen und davor irgendwie anzuecken und so, ne?
Ja, ja, auch keine Kritik äußern. Also auch Meinung zu sagen. Da war mein Vater, da kenne ich aber auch andere Väter, die auch türkischer Herkunft sind, die da ein bisschen offensiver waren. Das heißt ein bisschen, also die dann auch klar gesagt haben, nein, ist jetzt nicht so, fertig, Punkt. Aber mein Vater war da eher jemand, der so zurückhaltender war und sich und Angst hatte und sich unter... Und das hat natürlich abgefärbt auf uns. Deswegen war diese Unterwürfigkeit, Unterordnung, extreme Höflichkeit etwas, womit ich jeden Tag, das habe ich jeden Tag von meinen Eltern, die haben mir das jeden Tag gesagt, haben gesagt, sei...
Das merkt man aber bei dir auch bis heute noch. Ne? Du bist extrem höflich und manchmal dann fast schon überhöflich.
So wirst du halt erzogen, Digga. Also wenn du, seit du ein Kind bist, weißt du, in der Schule, im Kindergarten, im Sport, überall, dass dein Vater oder deine Mutter immer sagt, leg dich mit niemandem an. Nein, nein. Und auch wenn du mal sagst, hey, das war so und so. Nein, das ist egal. Sag jetzt so und sag jetzt das.
Ja, aber das ist natürlich, also ich will deinen Vater nicht kritisieren dafür. Nee, es ist seine Erziehung. Aber natürlich macht einen das zu einem konfliktscheuen Menschen. Plus, das ist wahrscheinlich ein unfassbar, das ergibt ja ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Für einen selbst, besonders als Kind. Stell mal vor, du bist in einer Situation, wo andere dich kacke behandeln, egal was auch immer. Und du sagst es dann zu Hause oder du sagst, du wehrst dich. Und dann sagt aber der für dich verantwortlich ist, wehr dich nicht oder entschuldige dich lieber oder sowas. Es ist egal, ob du recht hast, weil wenn du einem Kind sagst, ist eigentlich egal, ob du recht hast oder unrecht. Du musst jetzt das und das machen, ist es natürlich für die Seele eines Kindes sehr schwierig.
Du musst, ja, aber du musst dir halt auch überlegen, also mein Vater, da gibt's ja eine Vorgeschichte, der hatte ja einen Unfall. Der ist ja Fahrrad gefahren und hatte einen Zusammenstoß mit dem Motorrad und mein Vater hat bis zu seinem Tod gesagt, dass der Typ schuld war. Aber er hat vor Gericht Unrecht bekommen. Er musste alles bezahlen, Schmerzensgeld, dem Mann und es war die Gefahr, dass weil wir halt auch aus dem Umfeld, also es hat jetzt nichts zwar mit der Gerichtsverhandlung zu tun, das war so für meinen Vater, guck mal, ich bin schuldig. Ich muss vorsichtig sein. Und dass Leute zum Beispiel, wenn du was gemacht hast, dann wurde dir deine Aufenthaltserlaubnis entzogen.
Ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Weißt du? Ne?
Also. Und dann war das immer die Angst, so ey, die nehmen uns die, macht bloß nichts. Die Ausländerpolizei, Ausländerbehörde, wir werden Ärger bekommen. Weißt du, dieses Angstszenario, was er sich selber aufgebaut hat, ich sag nicht, dass er immer im Recht war, er hat da natürlich, aber so war halt auch seine Natur. Ja, und das hat halt extremst auf mich abgefärbt. Weißt du, ist klar, so wurde ich halt erzogen.
Ich hatte, habe ich dir ja mal erzählt, also dass ich Mobbingopfer war, bla bla blub, habe ich dir oft genug erzählt, wissen alle. Und es gab Gründe dafür. Also von den anderen wahrgenommen, klar, fett, Lehrerkind und so, aber mein Opa, der netteste Opa der ganzen Welt war, hat es sogar noch schlimmer gemacht damals. Habe ich dir jemals erzählt, was mein Opa mir für Sachen beigebracht hat?
Nee.
Mein Opa war so richtig Charmeur alter Schule. So, ne, 1918 geboren, also mittlerweile wäre 107 Jahre alt.
Boah,
aufgewachsen in der Weimarer Republik, klar, Hitlerzeit mitgemacht, etc. Und mein Opa war so ein richtiger alter Herr, weißt du, mit so Regeln, wie man zu essen hat, Regeln, wie man zu sprechen hat. Er trug immer einen Anzug, so, das ist einfach immer einen Anzug angezogen, so, weißt du, was völlig absurd war teilweise. Er saß am Essenstisch mit dem Anzug. Weil er meinte so, die Kleidung eines Menschen bestimmt, wer er ist. So, ne? Und meine Großeltern waren keine reichen Leute, überhaupt nicht. So, ne?
Ja, aber damals war es so, Kleider machen Leute.
Ja, aber natürlich war seine Ansicht, was Kleider sind und so, auch aus der Zeit gefallen. Also zum Beispiel hat mir mein Opa dann, als ich so in der zweiten Klasse war, erzählt, dass ich Frauen am besten einen angedeuteten Handkuss geben sollte. Und dann bin ich in der zweiten Klasse dahin gelatscht und habe meiner Lehrerin vor versammelter Klasse einen Handkuss gegeben. Was natürlich so war wie, bitte stellen Sie sich jetzt an und hauen Sie mir direkt in die Fresse, bitte. Ja? Weil das war natürlich, also Gelsenkirchen-Rotthausen, Digga, verstehst du? Das war jetzt nicht, ich bin ja nicht auf dem Internat Salem aufgewachsen, sondern ich bin im Problembezirk des Problembezirks aufgewachsen. Das heißt, es war für die anderen ein wenig irritierend, als ich der Lehrerin die Hand geküsst habe. Und dafür hat es natürlich erstmal aufs Maul gegeben. Und als ich in der vierten Klasse war, hat mein Opa mir einen roten Baskenhut geschenkt.
Oh, das hast du erzählt, ja, stimmt. Ja.
Kennst du noch Martin Prince von den Simpsons, der fette Besserwisser? Der hat auch in der Folge einen roten Baskenhut auf. Und das war exakt ich. Ich bin wirklich ein Jahr lang mit diesem roten Baskenhut in die Schule gegangen. Und das kommt einfach nicht, ja, keine Ahnung, 8, 9, 10 Jahre. Aber das kommt halt nicht gut an. Verstehst du? Das ist nicht gerade so, dass dann alle sagen, oh, schaut doch mal. Dieser junge Gentleman trägt einen Baskenhut. Er ist ein Anzeichen dafür. Mein Opa sagte immer, ein Baskenhut ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können. Das ist eine Abwandlung von Einstein, der das über den Kopf gesagt haben soll, dass der Kopf rund ist, damit die Gedanken die Richtung wechseln können. Und ich war ganz stolz darauf.
Aber das war doch die Zeit von Kängurumützen, oder?
Ja, aber Kängurumützen waren cool. Und mein roter Baskenhut war auf jeden Fall gar nicht cool. Der war nicht cool. Aber mein Opa ist der beste Mensch, den ich je kennengelernt habe. So, ich liebe meinen Opa. Aber, oh, das hat mich getroffen gestern. Meine Frau hat mir gestern, um mir eine Freude zu machen, über KI, Remini kann das, keine Ahnung, ist ein KI-Programm, ein Bild geschenkt, wo mein Opa, so wie ich ihn in Erinnerung habe, so den Arm um mich legt, aber so wie ich heute aussehe.
Geil.
Und das sah so echt aus, wie ein echtes Bild. Also einfach Krass. Wie ein Bild von uns beiden. Und mir kamen halt sofort die Tränen, also als ich das Bild gesehen habe. Das war ganz schlimm für mich so, weil mein Opa ist jetzt über 24 Jahre tot. Und der fehlt mir sehr, weil er war wirklich der tollste Mensch, den ich je getroffen habe, so in allem. Und dann so zu sehen, irgendwie der erwachsene 40-jährige Basti und sein Opa, das hat mich total, weil das so echt war, weißt du? Also das war halt einfach, als wenn es ein aktuelles Foto von mir mit ihm gäbe. Und das letzte Foto, das ich mit ihm habe, da bin ich 13 oder so.
Ja, das ist aber echt schön. Das ist richtig schön. Das ist ein tolles Geschenk.
Ist schön, total, aber hat mich, also ich glaube, sie hat nicht damit gerechnet, dass ich spontan in Tränen ausbreche. Also ich bin wirklich, mir sind die Tränen nur so runtergelaufen in dem Moment. Weil das so, wir leben halt in Zeiten, wo das auf einmal möglich ist. Also weißt du, wo möglich ist, dass eine KI in einer Minute, also sie hat am Ende dieser KI einfach ein Bild von mir jetzt gegeben, irgendein Pressefoto oder irgendein schönes Bild, was sie von mir hat. Und sie hat halt Bilder von meinen Großeltern und hat halt gesagt, so sieht der Opa aus, hat irgendwie zwei Bilder da hochgeladen. Und dann hat diese KI daraus ein Bild gerechnet, wo ich mit meinem Opa innig umarmend, beide lächelnd irgendwie in die Kamera grinse. Und das hat mich, das ist so krass, finde ich, dass sowas jetzt geht, weißt du? Mal eben auf deinem Handy. Also wir haben ja jetzt nicht bei Industrial Light and Magic angerufen, die irgendwie Star Wars gemacht haben, sondern auf dem Handy geht das jetzt. Mal eben so. Und mein Opa sah exakt so aus, wie ich in Erinnerung habe. Und ich sah aus, wie ich halt aussehe. Und es war echt, Das war schon irgendwie krass.
Das ist, ja, an sich, ich merke das selber, wenn ich so auch über meinen Papa nachdenke, dass es ja mit mir voll was macht und oft mir das extrem fehlt. Und ich glaube, du erzählst ja immer von deinem Opa so, dass er schon so eine Art, also so habe ich das immer verstanden, für dich wie...
ein Vater, ja.
Ja, ein Vater war. Er hat eher deine Vater und ich glaube, dein eigener Papa hat so eher deine ältere Bruderrolle eingenommen. Weißt du? Weil der war ja auch so ein Typ, der dann so Streiche gemacht hat mit dir. Also wenn du mir so die Sachen erzählst, weißt du, sind das ja eigentlich lustige Momente, wie sie ein großer Bruder macht. Aber man mit dem Vater, mit dem Opa dann halt diesen Bezug hatte. Weißt du? Der einem sehr am Herzen lag und vielleicht auch diese emotionale Bindung, die man da hat. Und ich merke selber, wie mir das zum Beispiel mit meinem Papa fehlt. Weißt du, dass dieser Moment, dass er einfach nicht da ist, dass ich immer noch sein Handy, also seinen Kontakt in meinem Handy habe. Ich habe es immer noch nicht gelöscht. Ich habe viele Sachen weggeräumt, gemacht, getan, weißt du, so auch so die Konversation auf WhatsApp und so. Klar, ich habe das abgesichert, etc., die Sprachnachrichten und alles, aber diesen Kontakt, ich krieg's nicht übers Herz, Alter. Weißt du?
So, das ist krass, so ne? Also ich habe das bei meiner Mutter auch. Ich habe letztens E-Mails, also ich habe irgendein Wort gesucht, ich glaube Ritter, und habe dann, weil in irgendeiner Mail, die ich aktuell hatte, kam das Wort Ritter vor und ich wollte diese E-Mail lesen. Und dann habe ich Ritter eingegeben und der zweite Begriff darunter war eine E-Mail, die meine Mama mir geschrieben hatte. Mhm. Über meinen Neffen mit Bildern, wo er als kleiner Ritter verkleidet ist, vor mittlerweile fast 10 Jahren. Und das war so seltsam, weil auch wenn da nur ein paar Zeilen von meiner Mutter standen, wie sie geschrieben hat, meine Mutter war so richtig schlecht am Handy, weißt du, sie hat dann mal so Groß-Kleinschreibungen vertauscht und hat dann nur in großen Lettern geschrieben, weil sie das nicht mehr, das Caps Lock nicht mehr lösen konnte auf dem Handy und so. Mhm. Aber ich habe das halt mit ihrer Stimme im Kopf gelesen. So, ja, ne? Das hat mich auch in dem Moment komplett gekillt. Also es war ganz, ganz komisch irgendwie.
Für mich ist immer so dieser eine Moment, wenn ich bei meinen Eltern geklingelt habe in Hausen, dann ging die Tür auf und immer war mein Vater da und immer haben wir dann gesagt, ich so, was geht? Wie geht? Nee, ich habe immer gesagt, wie geht's? Und dann hat er gesagt, halbe halbe. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich den so
halbe halbe.
Halbe halbe. Wie geht's
dir? Halbe halbe, ach so.
Halbe halbe. Das war immer so seine Art. Aber jedes Mal, ich so, wie geht's? Der so, halbe halbe. Und dann habe ich den immer so umarmt und so gedrückt und dann hat er immer so gemacht. Weißt du, so, also wie als würde ich ihn einrenken. Das war so immer unser Ding, Alter. Und ich denke voll oft dran oder ich sag immer vor mir her, halbe halbe. Immer so, wie er es gesagt hat. Weil mir das ist so irgendwie so ein Bezug, Digga. Und ich hatte letztens.
Du solltest ein Comedy-Programm so nennen. Das ist ein guter
wollte
Titel
ich.
Für Comedy-Programm.
Wollte halbe, ich, halbe. Ja, ich weiß. Hatte ich mir auch aufgeschrieben, aber dann wusste ich nicht, ob das vielleicht das Richtige ist. Ich habe keine, kennst du das, weil du das dann selber so in Frage stellst? Aber
das ist ja
für
leider
war,
Prozess unseres Jobs immer, Sachen in Frage zu stellen.
Aber das Krasse war, Basti, ich habe letztens einen Traum gehabt mit meinem Daddy. Und das war so realistisch, Alter. Das war so fucking realistisch. Und ich bin aufgewacht, also, weißt du, wir waren halt in so einem Raum und die Familie saß da und dann hatte er gemeint, weil der hat immer früher zu mir gesagt so, hey, mein Sohn, kannst du kurz meine Füße massieren, weißt du, oder kannst du mich kurz massieren? Dann habe ich ihn immer so massiert, so an seinen Schultern oder an den Füßen und so. Und dann habe ich ihn voll lange umarmt, weißt du, und immer wieder, ich so, hey, krass, du bist wieder da und so.
Yeah.
Und das ging voll lange und dann hat er wieder gesagt, aber kannst du nochmal meine Schultern? Und dann habe ich ihn voll umarmt, ich konnte ihn riechen, spüren. Und dann hat er gemeint, ich gehe ganz kurz zu deinem Onkel. Und dann saßen die da mit meiner Mama und irgendwann hat er so seine Tasche gepackt und hat gemeint, ich muss jetzt aber gehen. Und ich so, noch eine Umarmung, der so, ich muss gehen, aber mir geht's gut. Und das war so für mich der Punkt, das war vor ein paar Monaten, ich bin morgens aufgewacht, Digga, ich war auf Tour. Ich hab so fucking geweint, Alter, weil das so echt war. Weil das so krass war, aber auf der anderen Seite war ich das erste Mal wie so befreit. weißt du? Mhm. Weil so, das war so irgendwie nochmal die Möglichkeit, weil das hatte ich nie, so richtig Tschüss zu sagen. Und ich habe ihm da auch während der Umarmung so gesagt, wie sehr ich ihn liebe. Ist heftig, Alter, was es mit einem Menschen
vielleicht
macht.
Vielleicht sein, ja? Geist, also ich glaube nicht an Geist, aber du weißt, was ich meine, seine Energie, die Abschied von dir genommen hat. So, ne? Und ich hatte solche Träume auch schon, bezogen auf meinen Großvater, bezogen auf meine Mutter, auf meine Oma. Ich habe viele Leute verloren in meinem Umfeld. So. Und dieses, was du sagst mit halbe, das Lustige ist, wir erinnern uns ja immer genau an solche Mini-Dinger, an so Mini-Ereignisse, weißt du, wie meine Oma das Essen gemacht hat oder wie meine Oma geklungen hat, wenn ich angerufen habe. Es war immer das Gleiche. Sie hat immer Basti gesagt, immer.
Ja.
Und ich kann bis heute die Telefonnummer auswendig, so, obwohl ich sie seit 12 Jahren nicht mehr gewählt habe.
Ja, die Festnetznummer meinst du?
Die Festnetznummer, weiß ich noch ganz genau. Und das ist so, diese winzig kleinen Dinge, der Geruch, wenn du in die Küche kamst oder wenn mein Opa was so Experiment vorbereitet hatte, so diese Kleinigkeiten, so diese winzigen Momente.
Das, oder sorry, wie dein Vater immer das Gleiche sagte. Chemiker-Opa, ja, genau, Entschuldigung, okay.
Oder auch meine Mutter an Weihnachten, wenn alles schief ging und sie total verzweifelt war, weil wieder alles schief gegangen war oder so. Also auch lustige, absurde Dinge. Aber ich meine damit diese kleinen Mini-Ereignisse, die mit uns bleiben. So. Und das ist das, was von den Menschen für immer bleibt in uns wahrscheinlich. Also klar, das Gefühl auch. Aber dieses halbe, solche Erinnerungen habe ich halt auch an die Menschen, die ich verloren habe. So einfach nur Sätze, Halbsätze oder Formulierungen. Ne, auch völlig also absurde, lustige, private Sachen. Mein Opa hat immer gefurzt und hat dann gesagt, bei mir riechen die aber nicht. Und dann musste er immer lachen. Ich, oh Gott, Opa, ne? Ich fand es immer so, er saß und dann so, pff, so, bei mir riechen die aber nicht.
Scheiße.
Und ich so, doch, tun sie. Nein, tun sie nicht. Und es war, weiß ich, mein, war ein alter Mann, es war einfach putzig so irgendwie. Es war harmlos, es war nicht eklig, sondern es war irgendwie putzig. Aber die, also was ich glaube, was kommen wird, wenn es jetzt um KI geht und um die Entwicklung in vielleicht 100 Jahren, wenn es um Unsterblichkeit geht. Ich glaube nicht, dass unsere Körper unsterblich werden. Aber was ich glaube, ist, dass eines Tages, wahrscheinlich noch in ferner Zukunft, weißt du, guck mal, unser Gehirn ist ja auch nicht groß anders als ein Computer. Unsere Persönlichkeit, alles, was wir sind, ist in diesem Gehirn gespeichert. Am Ende sind es Nervenzellen, die feuern oder halt nicht feuern. Das ist unsere Persönlichkeit. Und ich weiß, dass man das jetzt noch nicht kann, aber ich glaube, das ist ein realistisches Szenario, dass man in 200, 300, 400 Jahren Menschen, wenn er stirbt, so gesehen ins Digitale überführen kann. Also, dass du die Person, die Persönlichkeit einer Person zu einem Computerprogramm machen kannst. Zu einer AI oder sowas, weißt du? Also, dass die, das ist jetzt komplett Sci-Fi, ne? Das ist jetzt einfach nur meine Idee, wie es, ich habe meine Serie dazu gesehen und ich fand das relativ realistisch. Upload hieß die. Dass du halt die Person, wie sie ist, so gesehen überträgst in einen Computer und die Persönlichkeit weiter existiert und du dann, zwar Oma, der Körper ist tot, aber Oma lebt noch in so einer Art Programm. Du kannst mit ihr sprechen. Die Erinnerungen sind noch da, die Persönlichkeit ist noch da. Ob ich das gruselig oder nicht gruselig finde, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Schritt in Richtung Unsterblichkeit wird für Menschen.
Ich gebe dir ein einfaches Beispiel, weil so weit sind wir davon ja gar nicht weg. Also wenn du zum Beispiel ein Endgerät hast, wie zum Beispiel ein Handy oder diese neue Meta Ray-Ban Glass, die zeichnet ja dein Leben nebenher auf. Deine Verhaltensweise, sie sieht, was du siehst, sie hört, was du hörst, sie sieht, wie du drauf reagierst. Und in naher Zukunft wahrscheinlich auch, wie deine Körpersysteme drauf reagieren, Herzklopfen, Puls etc. Und irgendwann ist dieser Algorithmus so sensibel, dass er all diese Daten zusammentragen kann in ein, wie du schon gesagt hast, in ein Bild. Und dieses Bild ist halt dein Charakter. Und wenn dich das über Jahre begleitet, dann kann das halt auch vielleicht absehen, wie du reden würdest, wie du entscheiden würdest, was du fühlen, was du denken würdest und überträgt das. Das finde ich schon krass. Also ich habe diese Serie kenne ich nicht. Überträgt das dann halt auf den Computer und dann ist die Person da als Hologramm.
Du kannst
immer noch mit dir kommunizieren. Ja,
genau. Sowas glaube ich.
Das ist crazy.
in der, jetzt ist natürlich die Frage, ist das dann nur ein Computerprogramm, das dir vorspielt, dass es der Opa, die Oma, die Mutter, der Vater ist? Also ein Computerprogramm, was, oder ist es auch etwas, was ein Bewusstsein hat? Also was im Sinne von, ne, also ich bin zwar nicht körperlich da, aber ich fühle mich als Geist noch existent. Weil am Ende, ich bin ja Atheist, ich glaube halt nicht an ich glaube, Hokus, dass wir, dass, Hokus Pokus, ich glaube daran, dass unser Gehirn am Ende wie ein riesiger, unglaublich starker Computer ist, in dem irgendwo durch die Verbindung dieser Nervenbahnen unsere Persönlichkeit existiert. Und vielleicht kann man in der Zukunft diese Persönlichkeit übertragen. Und klar würde ich mir das wünschen. Also wenn ich jetzt, das ist ein sehr egomanischer Wunsch, aber wenn ich mir vorstelle, ich könnte hier theoretisch so eine Art Projektion meines Großvaters haben, mit der ich sprechen kann, dem ich was erzählen kann und der mir dann Tipps gibt für mein Leben oder so. Ich fände das wahrscheinlich schön, aber es ist natürlich trotzdem ein krasser Gedanke.
Aber die Frage ist auch jetzt hier ethisch, moralisch, ist es verwerflich, dann diese Seele zu übertragen und so zu tun, als wäre es diese und dass die noch weiter existiert, obwohl sie ja schon abgelebt hat? Oder so wie du sagst, ist es nicht egoistisch, dass wir wollen, dass sie weiterlebt?
Es muss im Einverständnis mit der Person passieren, ne?
Dann, ja, ja.
Also, das kannst du nicht ungefragt machen.
Ja, aber wir wollen ja, dass diese Person weiterlebt. Vielleicht will die gar nicht. Vielleicht will die da ihren Abschluss. Weißt du, und sagt, es war schön, ciao. Weißt du, wie bei Black Mirror, wenn du dann gefangen bist und ich mir denke, oder Marok, ich habe keinen Bock mehr mit Bastian Bielendorfer zu reden. Überleg mal, mir passiert das, was
wenn,
und du so,
wenn wir müssen ey, ohne Scheiß, dich können wir theoretisch, ich sag mal, bei dir ist wirklich ja nicht so viel los, dich können wir theoretisch auf den Gameboy übertragen, auch größentechnisch.
Ja, aber theoretisch können wir den Podcast
weiterführen, falls du jetzt mal, ich weiß nicht, beim Onanieren Aufzug stolperst und du aus der Tür fällst oder so.
Mir ist was eingefallen, Digga. Ich wollte dir noch eine Sache erzählen.
Bitte.
Weil das ist mir eingefallen, als du über deine Oma, weil du hast doch bei der im Schrank was gefunden. Mit dem Kabelanschluss.
Ja. Du meinst, wenn ich wiederkommen würde und dann wüsste sie, dass ich davon auf der Bühne erzählt habe?
Nein, Bro. Ich habe letztens im Video gesehen, wie Vibratoren überhaupt erfunden worden sind. Warum es die überhaupt gibt. Weißt du das?
Nein.
Digga, jetzt halt dich fest. Es ist die krasseste Story. Guck mal. Ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, aber so, ja, so vor 100 Jahren oder keine Ahnung. Wenn Frauen eine Form von Depression hatten, okay, das hat man damals Hysterie genannt.
Ah, ja.
Dann haben die ja zu Ärzten gebracht und die Ärzte haben dann so gesehen eine Befriedigung an der Frau durchgeführt. Und diese Session ging eine Stunde lang, also so lang, bis sie zum Orgasmus kam. Das war so gesehen die Methode, ich weiß nicht, welcher Arzt dazu gekommen
oder Dr. Egon Kowalski Senior. Nee,
wirklich, das ist, und auf jeden Fall war das so anstrengend irgendwann für die Ärzte, weil die Frauen waren ja eine Stunde da und der musste halt bearbeiten, dass er irgendwann dass die dann irgendwann ein Gerät entwickelt haben, das denen dann halt Abhilfe geschafft hat. Und das war dann der Vibrator.
Der Vibrator wurde erfunden, um hysterische Frauen per Orgasmus aus der Hysterie zu nageln. Das ist deine Theorie.
Das ist nicht meine Theorie, das ist, warte mal.
Das wollen wir nächste Woche erkunden.
Das ist so krass. Ja, Ärzte im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert führten früh medizinische Vibratoren zur Behandlung der sogenannten weiblichen Hysterie ein. Eine damals sehr weit verbreiteten Diagnose für eine Vielzahl von Frauenleiden. Allerdings war die Idee, dass die Erfindung des Vibrators von den Ärzten selbst erfolgte, um Orgasmen als Heilmittel für Hysterie. Weil Hysterie kommt aus dem Griechischen Hystera und heißt Gebärmutter. Weißt du, und die haben gedacht, dass es damit zusammenhängt.
Dass die Gebärmutter die Frauen unentspannt macht.
Ja, und deswegen haben die dann halt massiert und ja, egal. Hey, aber das wollte ich nochmal zum Abschluss sagen, weil das ist mir die ganze Zeit so in mir drin gewesen, Basti. Weißt du, so wie der Finger in dir manchmal drin ist. Mhm. Wo du dann sagst, ich hoffe, ich finde diesen Punkt irgendwann mal. Hey, wir sind auf Tour. Hast du das schon gesagt?
Auf Tour? Ach ja, wir sind auf Tour, ja, mit unserem Comedy-Programm. Mit VIP und Gamechanger sind wir auf Tour. Die ersten Termine sind ausverkauft, man glaubt es kaum. Und wenn ihr Tickets kaufen wollt, dann geht ihr jetzt schön auf deine und meine Seite und kauft dort Tickets. Und natürlich auch für Bratwurst und Baklava live.
Ja, Bratwurst und Baklava.
Am 30.10. in Köln in den Satori-Sälen. Und wir gucken dann auch mal, weil jetzt viele nörgeln werden, ob wir nicht doch mal auch in anderen Städten auftreten als Köln. Versprochen.
Yes. Wir haben euch lieb.
Das war Bratwurst und Baklava. Wir schieben euch den Finger in den Po. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Küsschen aufs Schnüsschen und bye bye.
Finger in Po, Mexiko.